Fritz.
Podcast. Jonte Weiland, Trackback.
Guten Abend. Boah, ich muss echt sagen, liegen anstrengende Wochen hinter mir, aber jetzt bin ich einfach froh, hier im Studio zu sein und freue mich auf 2 Stunden Trackback. Schön, dass ihr auch dabei seid. Genau, hier seid ihr gelandet bei Trackback. Das ist die Show mit Internet und so. Jeden Samstag haben wir hier 2 Stunden Zeit, uns mit allen Themen rund ums Netz zu beschäftigen. Und heute, da sind wir brandaktuell. Wir sprechen ganz kurz, bevor es losgeht heute Abend, nochmal über den Webvideopreis. Das sind quasi die Oscars für die YouTuber. Da werden heute Abend nämlich die besten Webvideos des letzten Jahres gekürt. Außerdem ist morgen? Sonntag, ja okay, könnt ihr ausschlafen, aber es ist auch noch Europawahl. Wir stellen euch mit wepromise.eu noch ein Projekt vor, bei dem ihr schauen könnt, wer in den Parteien sich denn in Zukunft für digitale Themen in der EU einsetzen will. Also vielleicht noch eine Wahlhilfe für euch. Und wenn euch das noch nicht reicht an Themen, dann guckt auf trackback.fritz.de, da könnt ihr jetzt schon mal nachschauen, was euch heute alles so erwartet. Oder, das ist die andere Alternative, ihr lasst euch einfach überraschen. Eure Entscheidung. Ihr seid bei Fritz, bei Trackback, das ist die Show mit Internet und so. Und hier ist es Zeit für die erste Netzmusik. Für alle, die vielleicht neu dabei sind, erstmal hallo, schön, dass ihr da seid. Und ich erkläre nochmal das Konzept von Netzmusik. Netzmusik, so nennen wir die Musik, die wir so nur im Netz finden. Und jede Woche stellen wir euch hier bei Trackback ein paar Songs vor. Und das Tolle ist, meistens gibt's sie noch kostenlos und legal zum Download im Internet. Die Links dazu findet ihr bei trackback.fritz.de. Den Anfang mit der Netzmusik machen heute Gridline. Die haben eine neue Platte draußen, die heißt Video Game und der Name ist Programm. Jeder Song ist inspiriert von Videospielen. Tolle Idee, tolle Platte. Haben wir euch letzte Woche schon mal empfohlen, machen wir jetzt heute wieder. Hört mal rein. Stoll heißt der erste Song, der jetzt kommt. Im Blog zur Sendung trackback.fritz.de gibt's den Link zum ganzen Album Video Games von Gridline.
Thank you.
Man hört schon deutlich raus, glaube ich, dass Gridline sich von Videospielen haben inspirieren lassen bei ihrer neuen Platte Video Game. Ist Netzmusik und findet ihr deswegen umsonst und kostenlos zum Download unter trackback.fritz.de.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Und wir bei Trackback, wir sind ja auch so Gewohnheitstiere, ja, muss man leider so sagen. Und deswegen kommen hier jetzt wie in jeder Woche die Link-Tipps. Die ganze Woche suchen wir im Netz nach spannenden Themen und ein paar dieser Links, die stellen wir euch dann hier an dieser Stelle zum Nachklicken vor. Diese Woche sind die Link-Tipps jetzt aber doch ein bisschen anders, denn wie immer war im Netz viel los letzte Woche, aber zwei große Themen, die sind wirklich immer wieder aufgetaucht. Das eine war Google. Die große Google-Debatte heißt es sogar schon. Und TTIP, das Handelsabkommen, das seit einiger Zeit diskutiert wird. Deswegen haben wir euch diese Woche zu diesen beiden Themen gleich mehrere Links zusammengestellt.
Kommen wir zuerst zu dem, was im Moment unter Google-Debatte diskutiert wird. Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs in der letzten Woche zum Recht auf Vergessenwerden ging die große Google-Diskussion erst richtig los. Einen hörenswerten Podcast dazu findet ihr bei den Kollegen von SWR 2. Hier wird die Frage gestellt, wie böse ist Google? Ein guter Einstieg in viele Punkte der Debatte. Außerdem wurde in dieser Woche ein Text vom Berliner Piraten Christopher Lauer heiß diskutiert. Der Titel, wir sind im Krieg mit Google, wissen es aber nicht. Darin fordert er, eine wirkliche Konkurrenz zu Google aufzubauen, die aber mit offenen Standards arbeitet. Blogger Michael Seemann alias MS Pro und Fiete Stegers vom NDR sehen in der Debatte um Google einen geschickten Dreh der Politik, nicht mehr über die Späh-Affäre, sondern über Google zu reden. Und Blogger Marcel Weiß analysiert den immer noch schwelenden Konflikt zwischen Google und den Presseverlegern. All diese Texte sind nicht unumstritten. Wir empfehlen euch aber wie immer, lesen und eigene Meinung bilden. Kurz durchatmen. Der zweite schwere Brocken diese Woche war wieder einmal das Handelsabkommen TTIP. Hier fand die fünfte Verhandlungsrunde statt. Grund genug, noch einmal zu schauen, was da eigentlich passiert. Wer auch hier erstmal ins Thema reinkommen will, kann sich die Dokumentation von ZDF Zoom ansehen. Außerdem hat sich der ZDF-Faktencheck mit einem der größten Kritikpunkte bei TTIP auseinandergesetzt, dem Vorwurf, es würde alles hinter verschlossenen Türen verhandelt. Zu guter Letzt haben wir noch eine Studie zu TTIP von Ulrike Herrmann für euch, die sie im Auftrag von der Rosa-Luxemburg-Stiftung durchgeführt hat. Auf 24 Seiten bekommt ihr da jede Menge Infos. Die Maschinen nehmen uns die Jobs weg. So oder ähnlich würde wahrscheinlich das Boulevard titeln. Jan Tissler macht das im Upload-Magazin alles ein bisschen ruhiger und sachlicher, wenn er über den sogenannten Roboterjournalismus schreibt. Worum geht's? Nicht ein Mensch, sondern eine Software schreibt Artikel. Funktioniert jetzt schon bei Katastrophen wie Erdbeben oder bei Sportereignissen sehr gut, klingt aber trotzdem irgendwie nach verrückter Zukunftsmusik. Außerdem bringt so eine Entwicklung natürlich viele Fragen mit sich. Wenn ihr euch für das Thema interessiert, legen wir euch einen nicht vom Roboter geschriebenen Artikel ans Herz. Eine andere reißerische Schlagzeile, die diese Woche durchs Netz geisterte: WhatsApp hat alle Rechte an euren Bildern und kann sie verkaufen. Oder so ähnlich. Der eine oder andere mag dabei gedacht haben, Moment, die Diskussion hatten wir doch schon mal. Auch bei Instagram und anderen Diensten wurde die Horrorvision verbreitet, dass eure Bilder irgendwann in der ganzen Stadt hängen und Werbung damit gemacht wird. Allfacebook.de und der Blogger Christoph Kappes haben jeweils einen Artikel veröffentlicht, der die ganze Darstellung etwas gerade rückt, und es bleibt die Erkenntnis, nicht alles, was erstmal krass klingt, ist es auch. Zum Schluss möchten wir euch noch ein spannendes Projekt von Zeit Online empfehlen: das Googeln der anderen. Die Frage dahinter: Was denken andere EU-Staaten eigentlich über Deutschland und was denken wir über die anderen? Dazu wurden Daten von Google Suggest ausgewertet, also dieser automatischen Vervollständigung, wenn er bei Google zum Beispiel eingibt, Finnland ist ... Natürlich verbirgt sich dahinter nicht die absolute Wahrheit, was wir in Europa übereinander denken. Trotzdem sind die Ergebnisse wirklich interessant und können doch etwas über Klischees und Vorurteile in Europa verraten.
Die Link-Tipps von Scarlett Kubosek findet ihr alle nochmal im Blog zur Sendung trackback.fritz.de und könnt die da in aller Ruhe nachklicken. Zu was anderem: Teilen macht Spaß. Ja, also meistens zumindest oder ziemlich oft. Und Wissen teilen, das macht sogar Sinn, weil gerade durch Internet und die Digitalisierung ist das Teilen von Wissen so einfach geworden wie noch nie zuvor. Und jetzt mal ganz ehrlich, möchtet ihr noch auf Wikipedia verzichten? Also ich auf jeden Fall nicht. Aber jetzt gerade da, wo Wissen weitergegeben werden soll, an Schulen und an Unis, da gibt's oft noch Probleme. Da gibt's dann ein wichtiges Buch, zum Beispiel nur einmal, die Arbeitsblätter und Materialien von einem Lehrer, die sind super, aber die anderen haben sie eben nicht und keinen Zugriff drauf und so weiter. Schlagwort, um das zu ändern, dieses Problem, ist Open Educational Resources. Das klingt jetzt erstmal furchtbar kompliziert und deswegen haben wir jemanden angerufen, der Ahnung davon hat. Dieser jemand ist Leonard Dobusch, Juniorprofessor an der Freien Universität in Berlin und der hat eine Studie zu Open Educational Resources, kurz, so machen wir es uns einfacher, OER, rausgebracht. Hi Leonard.
Hallo.
In der Studie lotet ihr ja aus, Widerstand zu OER und die Chancen davon in Berlin sind. Aber gleich zu Beginn beschreibt ihr auch ein ganz großes Problem. Es gibt nämlich gar keine genaue Definition von OER. Kannst du uns das trotzdem kurz auf den Punkt bringen, damit wir auch alle wissen, worüber wir reden?
Also, wie wir uns das definiert haben in der Studie, und das ist auch international eigentlich inzwischen so üblich, sind OER Materialien, die nicht nur kostenlos im Netz verfügbar sind, da gibt es ja vieles, sondern die auch unter einer offenen Lizenz stehen, die erlaubt, dass andere diese Materialien auf jede Art verwenden, ändern, verbessern und dann, und das ist das Entscheidende, auch selbst wieder öffentlich im Internet zugänglich machen können, sodass andere das auch wiederfinden und auch weiterverwenden können.
Und wo sind jetzt in aller Kürze die Vorteile von OER? Vielleicht hast du da so ein griffiges Beispiel in der Praxis?
Also ich würde sagen, der größte Vorteil ist der, dass das, was heute sowieso schon passiert an den Schulen, nämlich dass Lehrerinnen und Lehrer Arbeitsblätter machen, gestalten und so, dass die nicht mehr nur in dieser einen Klasse verwendet werden können, sondern dass die besten Arbeitsblätter einfach dann wirklich im Internet auch anderen zur Verfügung stehen und dass man sich einfach auch nicht nur in der Schule wechselseitig hilft, indem man Lehrunterlagen austauscht, sondern über die Grenzen der Schule hinaus.
Also teilen und geben und dabei gewinnen am Ende alle. Um jetzt sowas wie OER zu etablieren, da spielen ja viele Dinge eine Rolle. Du hast das schon angesprochen. Urheberrecht ist so eine Frage, freie Lizenzen, aber auch einfach der Wille dazu, das zu machen. Was ich mich jetzt gefragt habe, als ich mal so durch eure Studie durchgeguckt habe, ist nicht auch der technische Aspekt ein ganz wichtiger? Also wenn ich mich jetzt an meine Schulzeit oder sogar an die Uni erinnere, da fehlt ja oft auch die passende Technik. Muss man da vielleicht zuerst ansetzen, bevor man über OER nachdenken kann? Oder muss das gleichzeitig passieren?
Also ich würde sogar sagen, wenn es darum geht, Schulen irgendwie mit Laptop-Klassen auszustatten, also oder irgendwelche Computer zu kaufen, ja, ich glaube, da ist die Politik eh gar nicht mal so schlecht unterwegs, weil da hat man halt etwas, was man wirklich angreifen kann und in der Schule wirklich aufstellen. Aber ich würde sagen, woran es wirklich eher fehlt, also mehr als an der Technik, fehlt es wirklich am Verständnis dafür, warum offene Lizenzen wichtig sind und dass eben kostenlos irgendwie nicht frei genug ist. Und das heißt, was man sich eher wünschen würde, wäre Fortbildungsangebote für Lehrkräfte, dass die überhaupt mal mit diesem Begriff Open Educational Resources OER etwas anfangen können. Und dann das Zweite, was, glaube ich, wichtig wäre, dass das Geld, das wir heute schon ausgeben für Lernmittel, ja, weil da wird eine Menge Geld ausgegeben für Schulbücher, dass das Geld auch dafür ausgegeben werden kann, solche offenen Lernmittel zu finanzieren.
Du hast da jetzt was ganz Wichtiges angesprochen. Ich habe in der Studie auch immer mal wieder gelesen, dass es so eine Hemmschwelle gibt, Open Educational Resources zu nutzen. Also so dieses Problem, ach, jetzt teile ich ja meine Materialien mit allen und die nehmen das dann, aber vielleicht kriege ich nicht mehr so viel zurück, wie ich da rein tue. Kann man denn an so einer Einstellung überhaupt was ändern oder wie kann man das ändern?
Ich glaube, es wird nie so sein, dass alle Lehrkräfte ihre Lernunterlagen bereitwillig im Netz zur Verfügung stellen. Da würde man ja dann sehen, vielleicht auch, was sie da machen. Aber das Gute ist, dass es ja heute schon sehr viele Lehrkräfte gibt, die gerne Lernunterlagen zur Verfügung stellen, die auch stolz drauf sind, was sie da sich ausgearbeitet haben. Und die haben aber oftmals einfach eben nur Angst, die wissen nicht genau, oh, kann ich da eine Abmahnung bekommen, habe ich da die Urheberrechte eingehalten und so weiter. Und wir glauben halt, diese Lehrkräfte, die bereit sind, das zu tun, die muss man dabei unterstützen, die muss man fördern.
Eure Studie besagt jetzt ja, dass Berlin und auch Brandenburg, was OER angeht, schon recht weit sind, also zumindest im Vergleich zu den anderen Bundesländern. Aber wo hakt's denn noch? Also wo muss man genau ansetzen?
Also ich würde wirklich sagen, nur im Vergleich mit den anderen sind sie weit. Also wir haben eine Studie gemacht, wo wir gesagt haben, das Maximum, was man erreichen konnte, wären 10 Punkte. Und Berlin und Brandenburg sind ziemlich weit vorne mit 3 von 10 Punkten. Also das wäre im Schulsystem bei einer Klassenarbeit immer noch kein genügend. Ja? Das heißt, man kann sagen, eigentlich das Einzige, was es auch in Berlin gibt und in manchen anderen Ländern, sind ein paar kostenlose Materialien. In Berlin gibt es halt auch schon ein kleines verstecktes Fortbildungsangebot, aber prinzipiell muss man sagen, ist auch in Berlin noch ganz viel zu tun, wenn man wirklich Open Educational Resources vom Rand in die Mitte, in den Alltag des Lehr- und Lernbetriebs bringen möchte.
Wie groß ist der politische Wille hier? Weil da muss es ja am Ende entschieden werden.
Also wir haben diese Studie präsentiert und da war mit dabei der Berliner Bildungsstaatssekretär Rackles, der zumindest dort vor Ort ein ganz klares Bekenntnis zu OER ausgesprochen hat und auch wirklich signalisiert hat, dass sich da was tun wird und dass man auch stolz ist, dass man da halbwegs gut dasteht. Also ich bin zuversichtlich, dass jetzt in den nächsten Jahren, nicht nur in Berlin, sondern überhaupt in Deutschland im Bereich Open Education sich einiges tun wird. Deutschland ist ja Spätstarter, in anderen Ländern gibt es da schon seit 10 Jahren irgendwelche Initiativen, aber in den letzten 1-2 Jahren ist da echt Bewegung in die Szene gekommen.
Also freies Wissen, freier Zugang zu Materialien, das sind Dinge, die klingen super, die kann man auch realisieren mit sowas wie Open Educational Resources. Es gibt auch immer Hürden, aber wie du schon sagst, wir scheinen auf einem ganz guten Weg zu sein. Leonard Dobisch, der hat das alles ganz genau unter die Lupe genommen und die Studie, die er gemacht hat mit anderen zusammen, die findet ihr zum Nachlesen nochmal unter trackback.fritz.de, da könnt ihr euch das auch alles nochmal in Ruhe durchlesen. Und dir, Leonard, vielen Dank fürs Interview.
Ja, nicht zu danken. Schönes Wochenende. Hope is the thing with feathers that perches at the soul and sings the tune without the words and never stops at all. I've heard it in the chillest land and on the strangest sea, yet never in extremity it asked a crumb of me.
Funk Konami und Hope. Netzmusik ist das aus Griechenland. Für die ganze Platte haben sie sich einen ganz einfachen Titel einfallen lassen. Tree Poetry More Than Meets the Soul. Ja, na gut. Der Titel ist ja nicht so entscheidend. Entscheidend ist, ob euch die Musik gefallen hat. Und wenn sie euch gefallen hat, dann findet ihr im Blog zur Sendung trackback.fritz.de den ganzen Link, also den Link zur ganzen Platte, so rum, von Funkami aus Griechenland. Und während Blogger davon träumen, dass ein paar hundert oder vielleicht auch mal ein paar tausend ihre Einträge lesen, da wissen wir nicht erst seit gestern Videos. YouTuber, das sind die mit den Hunderttausenden oder vielleicht auch mal millionenfachen Klicks, sind dann schon die Ausnahmen, aber auf jeden Fall passiert auf YouTube viel. Und eigentlich ist es nur logisch, dass es dann auch einen Preis gibt, den Web-Videopreis. Quasi kann man sagen, der Oscar für die deutschen Web-Videomacher. Als kleines Event ist der gestartet und findet jetzt heute Abend schon zum vierten Mal statt in Düsseldorf. Und weil der jetzt bestimmt schon mitten im Getümmel ist, haben wir gestern schon mit Kevin Capito gesprochen. Besser bekannt ist er vielleicht als Table Tennis Gamer bei YouTube. Der hat letztes Jahr beim Webvideopreis gewonnen und dieses Jahr sitzt er in der Jury.
Hallo, guten Tag.
Als Zugpferd für den Webvideopreis gibt es ja dieses Jahr Joko und Klaas, die die Veranstaltung moderieren. Jetzt könnte man sagen, okay, die machen auch jeden Scheiß, aber sie sind nun mal, kann man ja so sagen, vielleicht die Entertainer zurzeit. Ist das auch ein Zeichen dafür, dass Webvideos jetzt einfach angekommen sind?
Ja, ich denke schon. Wir haben jetzt mit Joko und Klaas natürlich Leute irgendwie, die überregional aus dem Fernsehen bekannt sind, die jetzt irgendwie auch mit der Webvideoszene dann verbunden werden. Und ich denke schon, dass das so ein Zeichen dafür ist, dass der Preis immer größer wird, dass die ganze Branche und Szene Webvideo immer größer wird. Ja, und dass das in eine gute Richtung geht.
Du hast ja, ich habe es schon erwähnt, selber letztes Jahr einen Preis gewonnen. Jetzt sitzt du in der Jury vom Webvideopreis. Hat sich jetzt darüber hinaus noch mehr geändert bei dir, nachdem du den Preis gewonnen hast?
Viel geändert hat sich eigentlich nicht bei mir. So während der Berichterstattung letztes Jahr war ein bisschen was auch im Radio und im Fernsehen, aber wirklich geändert danach hat sich nichts. Man hat natürlich auf YouTube auch ein bisschen gemerkt, es war schon ein erkennbarer Zuwachs da, aber ja.
Aber du wirst jetzt nicht auf der Straße erkannt, alle Leute wollen Autogramme von dir und rennen dir kreischend hinterher.
Nein, das auf keinen Fall.
In dieser Szene denn schon? Erkennt man dich da schon, wenn du jetzt dann beim Webvideopreis unterwegs bist? Sagen sie, ach guck mal hier, da ist der Table-Tennis-Gamer?
Also das durchaus schon, ja. Ich mache jetzt auf YouTube zum Beispiel was im Games-Bereich. Wenn man dann auf Veranstaltungen ist, in denen eben Games irgendwie ein Thema ist, dann kann es durchaus schon sein, dass irgendjemand kommt und sagt, hey, ich habe dich erkannt. Irgendwie, du bist doch der Table-Tennis-Gamer, das schon, ja.
Es ist ja auch einfach eine wahnsinnig große Community und man kennt sich vielleicht auch untereinander. Du warst jetzt ja schon mal dabei beim Webvideopreis und kannst uns vielleicht ein bisschen was von hinter den Kulissen erzählen. Ist das jetzt wirklich so eine wilde Sause? Freut man sich da alle zu sehen oder gibt's die einen, die mit den anderen nicht können und die, die nicht leiden können und dann gibt's Beef? Gib uns Gossip! Was passiert da hinter den Kulissen?
Ja, also ich meine, es ist wahrscheinlich so wie überall im Leben. Natürlich gibt es die Freunde, die man irgendwie hat. Man freut sich auch, gewisse YouTuber dann irgendwie zu sehen, da man ja eventuell auch weit auseinander wohnt. Aber natürlich gibt es auch die, die man jetzt nicht unbedingt sehen muss, ja, wo man sich so denkt, naja, den hätte ich mir heute Abend vielleicht auch sparen können. Aber im Grunde, so wie ich das erfahren habe, sind alle ganz nett zueinander. Es ist schon eine große Gemeinschaft irgendwo und man respektiert sich und die Arbeit des anderen auf jeden Fall.
Und gefeiert wird auch ordentlich?
Das auch, ja.
Okay, da gehen wir jetzt vielleicht nicht ins Detail. Es gibt ja im Anschluss an die Gala auch noch eine große Feier. Ich glaube, da wird auch schon das ein oder andere Kaltgetränk zu sich genommen. Jetzt bist du ja dieses Jahr Jurymitglied. Wie schwer ist es dir gefallen, unter all den Videos, die eingereicht wurden, deine Favoriten rauszufinden?
Ja, da muss ich sagen, es war wirklich unglaublich schwer. Gerade in der Vorauswahl für die Leute, die nominiert werden, da war unfassbar viel Material und als einzelner Mensch irgendwie das alles zu bewältigen, ist so gut wie unmöglich. Das heißt, da ja, war es schon wirklich sehr schwer. Jetzt im Zuge der Abstimmung für die Gewinner war es schon ein bisschen einfacher, aber innerhalb der Kategorien waren unglaublich gute Videos auch einfach dabei, sodass die Entscheidung auch recht schwer fiel.
Hast du denn ein Video, wo du sagen würdest, das ist mein Video, was heute Abend gezeigt wird?
Boah, das ist schwierig. Ich habe so ein paar, wo ich sage, die stechen irgendwie heraus. Die sind wirklich sehr gut, aber
nenn mal eins.
Ich finde zum Beispiel das, was die Rocket Beans TV, also die Jungs von Game One gemacht haben, mit ihrem Quelle Internet. Falls ihr das kennt, das finde ich ganz gut. Oder auch dieses Überwachungsstart-Video vom Maniac Mind. Das ist auch auch sehr gut, so gehört es mit zu meinen Favoriten.
Okay, dann haben wir dir jetzt auch auf jeden Fall ein paar aus dem Kreuz geleiert. du selber machst jetzt ja auch eher, würde ich sagen, Unterhaltungsvideos. Das ist ja auch oft das, was man der YouTube-Szene so unterstellt. Die ist zwar groß, aber es fehlt da die Ernsthaftigkeit. Du bist jetzt ja Teil dieser Szene. Wie siehst du das denn? Also was können Webvideos wirklich, wie viel Potenzial steckt da drin oder ist das einfach nur in Anführungsstrichen Entertainment?
Es ist auf der einen Seite ein großer Entertainment-Bereich meiner Meinung nach, aber auf der anderen Seite auch ein unglaublich großer Bereich mit seriösen Beiträgen. Und ich denke, Webvideo kann beides machen. Es ist vielleicht so ein bisschen, ja, es hängt davon ab, was man als Zuschauer auch haben möchte. Wir haben den größten Teil, würde ich sagen, der halt einfach auf einfache Unterhaltung, der möchte einfach Unterhaltung haben, möchte sich hinsetzen, möchte konsumieren, etwas gucken. Auf der anderen Seite werden aber auch eben die Leute bedient, irgendwie, die so ein bisschen was Tieferes haben wollen, sage ich jetzt mal, irgendwie was, wo sie drüber nachdenken können, was sie inspiriert, neue Dinge zu machen. Also ich denke, da werden beide, im Grunde wird alles bedient. So, aber der Unterhaltungsfaktor ist momentan zumindest meines Erachtens nach schon noch größer.
Das muss ja auch nicht unbedingt was Schlimmes sein, wenn es unterhaltende Videos im Internet gibt. Die Webvideoszene ist auf jeden Fall groß, sie ist bunt und für jeden ist was dabei. Und vielleicht ist auch das Wichtige, es wollen auch viele Leute sehen, was Menschen wie zum Beispiel Kevin oder der Table Tennis Gamer, vielleicht sagt euch das mehr, da machen. Heute Abend ist es deswegen wieder soweit, der Webvideopreis wird zum 4. Mal verliehen. Die Veranstaltung läuft jetzt schon, übertragen wird live vom roten Teppich. Die Links findet ihr bei uns im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Ihr könnt aber auch gerne erstmal noch zu Ende hören, denn die eigentliche Preisverleihung beginnt um 20 Uhr, also direkt nach Trackback. Oder ihr macht beides parallel. Ihr könnt das ja ganz sicher mit diesem Multitasking. Das ist Netzmusik. The Easton Elysis aus Kanada. She Dreams of Murder. Wenn es euch gefällt, trackback.fritz.de ist die Adresse, wo ihr den Link zum Download findet. Dreams of Murder, The Easton Elisses Netzmusik aus Kanada. Das heißt für euch zum Download unter trackback.fritz.de.
Fritz. Podcast. Jonte Weiland. Trackback.
Morgen ist Europawahl und wenn euch digitale und netzpolitische Themen wichtig sind, dann können wir gleich vielleicht helfen, eine Wahlentscheidung zu treffen. Genau, morgen ist es soweit. Europawahl, die Wahl haben wir. Das Ganze läuft in anderen Staaten schon seit Donnerstag, aber wir sind wie gesagt erst morgen dran. Und ja, ich gebe es auch zu, die Europawahl, die wirkt irgendwie echt unsexy. Fast 60% in Deutschland interessieren sich angeblich gar nicht oder nur wenig für die Wahl. Aber es ist wichtig, was da morgen passiert. Klingt jetzt so ein bisschen zeigefingermäßig, aber gerade auch für digitale Themen wird in der EU in nächster Zeit viel entschieden. Da sind sich eigentlich alle einig. Gerade Fragen rund ums Netz werden schon jetzt viel auf EU-Ebene diskutiert und in Zukunft wird die EU für digitale Fragen noch wichtiger werden. Und deswegen gibt es die Initiative WePromise.eu. Dahinter steckt European Digital Rights, kurz EDRI. Das ist eine Vereinigung von mehreren Bürgerrechtsorganisationen. Und wir haben mit Kirsten Fiedler von EDRI über WePromise.eu gesprochen.
Ja, hallo.
Ich versuche mal kurz zu erklären, worum es bei WePromise.eu geht. Ein Kandidat, also jemand, der ins EU-Parlament will, kann versprechen, ich halte mich an eine Charta der digitalen Grundrechte. Dazu kommen wir gleich. Und ich als Wähler kann im Umkehrschluss versprechen, einen Kandidaten zu wählen, der sich eben auf diese Charta verpflichtet. Jetzt wähle ich ja aber bei der Europawahl keine Kandidaten direkt, sondern Parteien. Wie funktioniert das denn genau, beziehungsweise was ist die Idee hinter diesem Projekt?
Ja, also die Idee hinter diesem Projekt ist erstmal ein bisschen ausgeholt. In den vergangenen 5 Jahren hatten wir etliche Gesetzesvorschläge, die direkte Auswirkungen auf unsere Rechte und Freiheiten haben. Also es gab zum Beispiel in den letzten 5 Jahren mehrere Versuche, Internetsperren auf EU-Ebene einzuführen. Es gab den Versuch, über das internationale Handelsabkommen ACTA eine repressivere Durchsetzung des Urheberrechts einzuführen. Dann gab es im letzten Jahr einen Vorschlag der Kommission, der die Netzneutralität abschaffen wollte. Und es gab eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes, der die Richtlinie über die Vorratsdatenspeicherung, also endlich nach 8 Jahren Grundrechtsverletzungen, für illegal erklärt hat. Also wir haben in den letzten 5 Jahren ziemlich viele netzpolitische Brände in Brüssel löschen müssen. Und das wollen wir jetzt mit dem Projekt WePromise.eu ändern. Also das heißt, wir möchten bereits vor der EU-Wahl proaktiv unsere Themen auf die Agenda des Parlaments setzen.
Aber ich habe jetzt trotzdem noch mal eine Frage zu dem Ablauf, weil da sind ja Kandidaten, die sagen, ich halte mich eben an diese Charta und können auch ein Statement dazu abgeben und ich kann auf der anderen Seite versprechen, okay, ich gehe wählen und wähle nur solche Kandidaten. Ich wähle jetzt aber keine Kandidaten direkt.
Ja, genau. Also man kann auf WePromise.eu auf unserer Europakarte nachschauen, wie viele Kandidaten in Deutschland zum Beispiel von der SPD unterzeichnet haben, von der FDP unterzeichnet haben, von Grünen, EDP, Piraten und Linken. Und auf dieser Basis kann man dann sich entscheiden, wählen zu gehen.
Also muss ich quasi schon entscheiden, nur um das nochmal deutlich zu machen, ich will jetzt keinen Kandidaten, sondern ich gucke, in welcher Partei sind die meisten Kandidaten, die eben dieser digitalen Charta sich verpflichten, sich daran zu halten. Und dann muss ich ja letztendlich dennoch eine Partei wählen.
Genau, so ist das.
Sprechen wir nochmal, Entschuldigung, möchtest du noch?
Ja, nein, dazu noch gesagt, es haben von den EU-Spitzenkandidaten bisher die grüne Ska Keller und der liberale Guy Verhofstadt unsere Charta unterzeichnet. Und auf dieser Basis könnte man dann auch nochmal entscheiden,
okay,
wählen zu gehen.
Sprechen wir nochmal über den Kern dieser Versprechen, die man sich da gegenseitig geben kann. Das ist die digitale Charta der, also Charta der digitalen Grundrechte. So, was steht denn da in etwa drin? Also auf was verpflichten sich die Kandidaten da?
Also die Charta wurde im EDRI-Netzwerk ausgearbeitet, ist also ein Produkt der Zusammenarbeit von 36 Bürgerrechtsorganisationen aus 21 europäischen Ländern. Und diese Charta beinhaltet 10 Punkte, zum Beispiel zum Thema Transparenz, Zugang zu Dokumenten, Datenschutz, Netzneutralität, Urheberrechtsreform, Anonymität im Netz, das Recht auf Verschlüsselung bis hin zu Exportkontrollen von Überwachungstechnologie in repressive Staaten. und freie Software.
Also alles Dinge, über die wir hier bei Trackpack ja auch öfter reden. Ganz genau kann man sich das natürlich nochmal bei euch auf der Seite durchlesen. Trotzdem nochmal die Frage, wie verbindlich sind denn diese Versprechen, die da abgegeben werden? Besteht nicht auch ein bisschen die Gefahr, dass jetzt ein Kandidat oder eine Partei nur versucht, jetzt an Stimmen aus der sogenannten Netzgemeinde zu kommen und dann hinterher, wenn er im Parlament sitzt, hält er sich nicht mehr dran?
Ja klar, also diese Gefahr besteht immer, aber wir wollten die Zusagen der Kandidaten so verbindlich machen wie möglich und haben daher echte Unterschriften gesammelt. Und mit dem Sammeln dieser Unterschriften möchten wir jetzt bewirken und sicherstellen, dass all die grundrechtsverletzenden Vorschläge, die wir in der Vergangenheit verhindern konnten, jetzt nicht in anderer Form oder unter anderem Titel zurückkommen. Also wir möchten uns hier bei EDRI das Leben in Brüssel mit WePromise ein bisschen einfacher machen und haben mit den Versprechen der angehenden Abgeordneten ein Mittel in der Hand, um die EU-Politiker in den nächsten 5 Jahren auf der Basis ihres Versprechens zur Rechenschaft zu ziehen.
Also und ihr könnt einfach sagen, hier, ihr habt das unterschrieben, ihr habt gesagt, ihr haltet euch daran, dann tut es bitte auch.
Genau, also das wird unsere Arbeit in den nächsten 5 Jahren sein, denn es kommen noch sehr, sehr viele Vorschläge auf EU-Ebene auf uns zu, die unsere Rechte und Freiheiten betreffen werden.
Ich habe das jetzt ja vollmundig angekündigt und du hast es auch schon mal ein bisschen ausgeführt. Die EU wird in digitalen Fragen wichtiger werden. Ihr, du hast es gesagt, sitzt direkt in Brüssel und versucht euch dafür digitale Rechte stark zu machen. Beobachtet ihr das auch so? Also wird die EU in den nächsten Jahren noch wichtiger werden fürs digitale Leben?
Ja klar, also zunächst kann man generell sagen, dass die EU für alle Themen immer wichtiger wird. Und das Bedürfnis, das Internet zu regulieren, wird natürlich durch die Durchdringung des Internets bis in die letzte Ecke unseres Alltags ebenfalls größer. Nur um ein paar netzpolitische Themen zu nennen, die auf uns zukommen werden, nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes wird es vermutlich einen neuen Vorschlag für eine Vorratsdatenspeicherung geben und das wollen wir auf jeden Fall verhindern. Und dann kommt noch die Verordnung für einen digitalen Binnenmarkt, mit der die Kommission ja im letzten Jahr die Netzneutralität abschaffen wollte, zurück ins Parlament. Und auch im Bereich Urheberrecht wird so einiges auf uns zukommen.
Also viele wichtige Themen vom Digitalen, vom Netz, die demnächst die nächsten Jahre in Europa entschieden werden, im Europaparlament. Und vielleicht geht es euch ja so wie mir und ihr wisst noch nicht genau, was ihr wählen sollt. Wenn euch digitale Rechte wichtig sind und ihr die mit eurer Stimme stärken wollt, dann könnt ihr bei wepromise.eu nochmal genau nachschauen, wer sich dafür in der EU einsetzen will. Den Link dazu findet ihr bei uns im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Und da haben wir euch auch nochmal einen schönen Text verlinkt, in dem der Blogger Florian Freistetter erklärt, warum die EU-Wahl wichtig ist. Und es klingt so abgedroschen, aber geht wählen. Und dir, Kirsten, vielen Dank fürs Interview.
Ja, danke schön.
I take a breath, don't lose my time with falseness. Take it easy, don't waste my strength. I keep my mind out of those kinky ways. I keep the light in this strange game you play. Oh, 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 now I know who I wanna be. Straight on my feet, I can keep my head up. I'm not perfect, but wisdom guides me on. Reach my aim with respect, that's it I reject. You see, fuck their priest.
Ah, schön, einfach gut anzuhören. Quentin, Anna P., I Wanna Be und wir und ihr, wir wissen ja, dass es gute Musik im Netz gibt. Deswegen stellen wir euch auch ja jede Woche Netzmusik vor, wie eben diesen Knaller, den wir gefunden haben. Und wir sind dann doch manchmal auch überrascht, dass bei manchen Künstlern eben noch kein Label zugeschlagen hat, wie jetzt eben bei Quentin, Anna P. Aus Frankreich kommt er und wir sind uns wirklich sicher, dass es nicht bei den momentan 250 Facebook-Likes bleibt, sondern da geht's noch weiter, da wird auf jeden Fall noch was kommen. Zumindest wenn es euch jetzt auch genauso gut gefallen hat, wie mir zum Beispiel. Geht ins Blog zur Sendung trackback.fritz.de, da findet ihr den Link, könnt es runterladen und immer und immer und immer und immer und immer wiederhören. Um jetzt mal ein bisschen von mir zu erzählen, ja, ein bisschen mal persönlich werden. Ich bin ja nie großer WG-Mensch gewesen, aber ich war natürlich schon mal in einer WG und daher kenne ich auch diese ewige Organisation. Da hängen dann Putzpläne, Kochpläne, Zettel, auf denen steht, ey, du bist mit dem Bart dran. Und ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, die Organisation in WGs funktioniert, sagen wir es mal diplomatisch, eher so mittel. Aber jetzt gibt's den nächsten Coup. Es gibt dafür eine App, das zu alles organisieren. Flattastic für iOS und Android. Kostenlos ist das Ganze und mein Lieblingsnerd Dennis Kogel, der hat sich die App angeschaut. Hi Dennis.
Hi.
Dennis, was kann Flattastic denn?
Das kann eigentlich so alles, was man so von einer WG-App erwartet. Also da muss man so eine WG anlegen, dann lädt man die Mitbewohner über die App an, per E-Mail-Adresse, dann können die mitmachen und dann könnt ihr in so einem übersichtlichen Menü Aufgaben anlegen und die dann an Mitbewohner verteilen, dann so eine Einkaufsliste schreiben für die WG, eintragen, wie viel ihr ausgegeben habt für Einkäufe, Miete und so. Und dann gibt's dann noch so eine Art WG-Facebook. Ja, das ist so eine Art Twitter-Wall, die dann alle Aktionen, die alle gemacht haben, nochmal festhält und wo man dann noch irgendwie Sachen schreiben kann und sich nochmal melden kann bei den Mitbewohnern.
Also man muss nicht mehr miteinander reden, man kann das auch irgendwie alles über die App organisieren. Klingt jetzt erstmal gut, hat man schon mal gehört, aber wie nützlich ist es tatsächlich nach deiner Einschätzung?
Also ich muss sagen, ich war positiv überrascht, weil ich habe mir vor einer ganzen Weile so ein paar WG-Apps angeschaut und die waren alle so ein bisschen, ja, die haben sich alle konzentriert auf diese Aufgabenverteilung, also wie man dann den Putzplan rotiert und so. Das war so ein bisschen lahm, weil es sich nicht wirklich darauf, ja, konzentriert hat, wie man denn wirklich in so einer WG lebt. Und da gefällt mir Flattastic eigentlich ganz gut, weil es eben diesen ganzen Kleinkram gibt, ne? Also wer hat dann zuletzt die Bananen und das Klopapier gekauft für alle, was fehlt gerade im Kühlschrank? Und dann kann man einfach direkt nachschauen im Laden. Und man denkt sich, was brauchen wir noch? Guckt in die App. Ah ja, es fehlt noch Klopapier, das nehme ich mal schnell mit. Und dann wird das Ganze an alle aktualisiert und dann wird man nicht, muss man nicht 10 Pakete Klopapier kaufen.
Also es besteht auch nicht die Gefahr, es wird quasi dann direkt aktualisiert und es besteht nicht die Gefahr, dass jetzt genau alle Klopapier oder 20.000 Bananen kaufen.
Genau.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, man könnte ja auch einfach drüber reden, oder? Also, oder hat die App jetzt wirklich so viele Vorurteile gegenüber diesem klassischen Reden, was man ja auch machen kann?
20. Jahrhundert. nee, also ja, fällt weg. Und es gibt ja auch noch dieses geile Schuldelement bei diesen ganzen Putzplänen, die man aufhängt, wo man dann quasi, wenn man Besuch hat, sieht, ah ja, hier Jonte war dran mit dem Putzen und der hat immer noch nicht geputzt.
Dann kann man seinen Gästen sagen, es ist übrigens so schmutzig wegen Jonte.
Genau. Das fällt natürlich weg, weil dann müsste man ja die App zeigen. Guck mal, ich bin dran diese Woche mit Putzen. Aber man hat ja halt noch dazu noch dieses passiv-aggressive Ding, wo man immer wieder Erinnerungen senden kann. Hey, du hast immer noch nicht geputzt. Ich kommentiere mal auf die Inter-WG-Facebook-Wall. Aber, also dieser... Das ist ja nicht die Schuld der App. Die App kann ja eigentlich nur erleichtern, wie man in der WG lebt. Und ich muss halt auch sagen, die Kernfunktionen sind halt echt gut durchdacht. Es ist halt auch einfach zu benutzen und es ist halt einfach nützlich, wenn man halt eben mit diesen Einkaufslisten gucken kann und sich mal irgendwie eine kleine Nachricht schreiben kann, statt irgendwie panisch nach einem Zettel zu suchen und den in den Kühlschrank zu heften.
Klingt alles gut. Gibt's dann auch irgendwo einen Haken?
Es gibt einen Haken, der richtig merkwürdig ist. Und zwar, wenn man aus der WG auszieht oder... Wenn man die WG auflösen möchte, dann muss man eine Mail schreiben an die Entwickler der App, was ja total verrückt ist. Es gibt halt gerade keine Funktion, wie man einfach sagt, so hier, WG ist vorbei oder ich ziehe jetzt aus, ich bin raus, sondern man müsste halt entweder eine komplett neue WG anlegen oder halt wirklich den Entwicklern schreiben. Ich wette, die bauen dann auch was anderes ein dafür, aber aktuell muss man halt eine Mail schreiben, was total verrückt ist.
Liebe Entwickler, mit unserer WG hat es leider nicht geklappt. Vielen Dank, wir wollen gerne aussteigen. Aber trotz allem, Flattastic, die WG-App ist nützlich und kostenlos. Naja, solange ihr jetzt nicht aus- oder umzieht, da gibt es ja noch so ein paar Probleme. Die App gibt es, wie gesagt, für Android und iOS. Links dazu gibt es auf fritz.de/multimedia. Und Dennis, ich weiß, du wohnst jetzt nicht mehr in einer WG, aber du hast die schönste WG-Story überhaupt. Die möchte ich jetzt nochmal aus deinem Mund hören.
Das ist die Story vom Eupunk. Ja, genau. Das war so meine erste WG. Und ich wohnte zusammen mit einem Eupunk, der Volkslieder sang, kommunistische Volkslieder nach dem Sex.
Das ist super. Vielen Dank, Dennis. Hier ist Fritz.
Fritz Trackpick. Blogger privat.
Blogger privat, ganz einfach. Ein Blog. Ein Mensch, der dieses Blog betreibt und wir, die nachfragen. So ist das jede Woche ganz einfach. Also wir machen es uns noch einfacher sogar und lassen uns vom Blogger Privat der Vorwoche den aktuellen Blogger Privat empfehlen. Also ganz wenig Arbeit für uns. Letzte Woche war Andreas von Plastic Diary bei uns und der hat uns das hier empfohlen.
Graslutscher, das ist ein sehr sarkastischer, ironischer Blog über vegane Ernährung und was einem so alles passieren kann, wenn man mit renitenten, omnivor lebenden Menschen konfrontiert ist, die sich keiner Argumente öffnen wollen. Das ist sehr spannend, sehr, sehr lustig, sehr sarkastisch. Das macht einfach Spaß zu lesen da drin.
Und weil wir auch Spaß beim Lesen hatten, haben wir mit Jan von graslutscher.de gesprochen.
Hallo, Jonte.
Schön erstmal, dass ich dich erreicht habe, nachdem ich dreimal eine Mail an gmx.de und nicht an gmx.net geschrieben habe. Naja gut, das ist ein bisschen eimermäßig von mir gewesen. Wie auch immer, kommen wir zu dir. Graslutscher heißt dein Blog. Das ist ja eine Anspielung darauf, wie viele andere Menschen dich als vegan lebenden Menschen sehen. Wie oft musstest du denn schon die Frage beantworten, Veganer, warum machst du denn sowas?
Boah, willst du jetzt eine Zahl hören, echt? Also
so eine Einschätzung vielleicht.
Ja, muss ich jetzt mal, also Größenordnung wahrscheinlich so ein paar hundert oder tausend Male. Aber ich mache das auch schon länger und bin auch mal online ziemlich viel am Rumdiskutieren. Insofern, wahrscheinlich ein bisschen selbstschuld.
Du hämmerst in deinem Blog ja auch gut zurück gegen alle, die dich jetzt als vegan lebenden Menschen angreifen wollen. Was ärgert dich denn am meisten?
Ja, also das klingt jetzt so, als wenn ich da so Fronten irgendwie aufbauen wollte. Also eigentlich muss ich sagen, die meisten sind da mal ziemlich nett und auch sehr verständnisvoll. Ist eigentlich nur so diese klassischen 5-10%, die halt ein bisschen ausflippen und die das dann auch noch irgendwo als Journalist oder sowas in die Tasten hauen. Und das ist eigentlich eher so das Hauptziel, wogegen ich schieße. Aber was war meine Eingangsfrage?
Sorry. Gibt's da so einen Punkt, der dich am meisten nervt an diesem Anti-Vegan?
Ja, also kommt drauf an. Einmal, dass sich halt ganz viele Argumente wiederholen, die bei genauer Betrachtung halt ziemlicher Unsinn sind. Also da muss man echt nur 2 Minuten googeln, um zu merken, dass man da gerade Blödsinn geredet hat. Und dann natürlich auch Leute, die das so aus eigenem Antrieb machen, also die so, ja, die tatsächlich so Anti-Vegan drauf sind. Das finde ich immer so ein bisschen befremdlich, weil ich mich dann frage, was da die Motivation dahinter ist. Also wenn ich jetzt nicht Veganer wäre, wäre es mir ziemlich egal, ja, ob jemand anders einer wäre.
Andreas hat es ja auch schon gesagt, du schreibst ja auch lustig, muss man sagen, also sehr sarkastisch und ironisch, da muss man schon mal schmunzeln. Jetzt mal Hand aufs Herz, wie gerne regst du dich auf?
Schon manchmal ganz gerne. Also ich gebe zu, dass das Schreiben macht auch echt Spaß. Das ist so ein auch so ein Ventil, wo man das dann mal rauslassen kann, denn ja, wenn man unter so einem Artikel von so einem Typen da kommentiert, ist man ja immer so derjenige, der so in der Missionsposition ist. Und wenn man von alleine den Artikel geschrieben hat, dann ist man, ja, dann macht es natürlich mehr Spaß, weil man dann einmal einen raushaut und sich die anderen aufregen.
Bei mir ist das im Auto so. Ich reg mich halt im Auto einfach ja, total gerne.
Ja, auch sehr schön. Sehr schön. Hört auch keiner, kannst schon rumschreien.
Ja. Genau. Bei dir lesen es dann ja Leute. Und du hast es auch schon gesagt, es geht dir viel auch um den allgemeinen Umgang mit Lebensmitteln, mit dem Thema vegan, mit den ganzen Problemen, die mit unserer Lebensmittelindustrie verbunden sind. Würdest du jetzt sagen, oder ist das zu viel, dass du auch so einen aufklärerischen Ansatz in deinem Blog hast?
Ich würde schon sagen, also ist zumindest mein Anspruch. Ich weiß nicht, ob ich dem immer gerecht werden kann. Aber ich hoffe immer, dass die Leute, die das gelesen haben, am Ende ein bisschen mehr wissen als vorher.
Das ist ja auch ein gutes Ziel, sage ich mal. Du kriegst ja zumindest, so wie ich das gesehen habe, in den Kommentaren meist Zuspruch. Also meist Leute, die sagen, super, danke, cool, dass du das nochmal beleuchtet hast. Aber es verirren sich auch immer mal wieder Hater auf deinem Blog. Wie gehst du damit um?
Ja, also normalerweise, ich finde es eigentlich ganz schön, wenn auch ein paar Hater da sind, weil es ansonsten ein bisschen langweilig wären. Und viele sind auch, wie soll ich sagen, es sind jetzt keine Hater, aber es sind Leute, die eine andere Meinung haben. Und wenn die das einigermaßen sachlich dann machen, dann finde ich eine Diskussion eigentlich auch ganz cool. Die richtigen Hater, ja, also manche von denen kommen gar nicht in die Kommentarspalte rein, muss ich zugeben, weil dann so krasse Ausdrücke drin sind, dass ich den Kommentar nicht freischalte. Aber,
also du guckst schon vor, schaltest die Kommentare schon frei, was ja nichts Schlimmes ist.
Ja, also ansonsten war mir mal über Nacht, hat mir jemand da 20 Riesenromane reingeschrieben, was ich für ein Faschist sei. Und dann habe ich immer gedacht, okay, also das muss man sich jetzt auch nicht geben.
Nee, man muss sich auch in seinem eigenen Blog nicht alles gefallen lassen. Wie oft ist denn Ernährung Thema bei dir auch außerhalb deines Blogs?
Ja gut, das zieht sich natürlich schon so durch den Alltag ein bisschen durch, weil man natürlich irgendwie jeden Tag was essen muss. Von daher, so in meiner eigenen Umgebung ist eigentlich im Hintergrund, aber gerade wenn man unterwegs ist, dann merkt man schon, okay, da ist man immer noch ziemliche Ausnahme und wenn man dann sagt, hallo, haben Sie vielleicht was Veganes da, dann reicht oft die Reaktion schon als Futter für den nächsten Artikel.
Aber jemand jetzt, der gerne Fleisch isst und du, wir können jetzt trotzdem Bier zusammen trinken gehen, ohne uns dann zu streiten.
Ja, logisch. Also ich sag mal so, ich fange mit dem Thema von mir aus auch eigentlich nie an. Ja. Also das ist so, habe ich früher vielleicht mal gemacht, so in der Anfangsphase, aber also auch mein Freundeskreis, das sind ja 90% alles Leute, die Fleisch essen. Das ist jetzt nicht so, dass ich nur Veganer kenne.
Dann komme ich darauf zurück, wenn ich mal in Wiesbaden bin.
Ja, hau rein.
Jan, jetzt ist es gute Tradition bei Blogger Privat, dass wir eine Kurzfragerunde haben. Bist du bereit?
Hau rein.
Der oder das Blog?
Der.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Facebook.
Windows, Linux oder OS 10?
Windows.
Wie viel Facebook, Twitter, Google Plus oder sonstige Accounts hast du denn insgesamt?
Boah, 5.
Hardcore oder Casual Gamer?
Hardcore.
Verschlüsselt oder unverschlüsselt?
Verschlüsselt.
Freiheit oder Sicherheit?
Eher Freiheit.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Einträge später nochmal liest?
Entweder denke ich total cool oder ich denke, scheiße, benutzt das nächste Mal mal jemanden, der das auf Rechtschreibung gegenliest.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Spiegel Online und Facebook.
Was ist der nächste Blog, Podcast oder sonst was aus dem Internet, was wir in der nächsten Woche an dieser Stelle unbedingt vorstellen müssen?
Ja, was ganz toll wäre, wenn ihr den YouTube-Channel vom Artgenossen vorstellen könntet. Das ist jemand, den ich auch über Facebook kenne. Das ist Patrick Schönfeld, der auch hauptsächlich, oder ich glaube sogar nur ausschließlich über vegane Themen halt kleine kurze Videos dreht und darin auch so die typischen Vorurteile sehr kurzweilig und auch meistens ein Ticken sarkastisch behandelt. Sehr, sehr intelligent, teilweise auch ziemlich lustig und auch einfach informativ.
Dann bleiben wir eventuell beim veganen Thema. Jetzt ist es so, dass wir immer gern zwei Vorschläge hätten, damit wir jemanden aussuchen können, beziehungsweise vielleicht hat ja auch mal jemand keine Zeit. Hast du noch einen zweiten Vorschlag?
Ja, das zweite ist ein klassischer Blog von Das Nuff, oder ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche, ehrlich gesagt. Zumindest ist die Adresse ist einfach dasnuff.de. Und das ist eine Berlinerin, die eigentlich über alles Mögliche schreibt, über Alltagsleben, aber eben einen Gutteil auch über ihre Kinder. Und das macht die so unheimlich lustig, dass gerade wenn man selber schon mal mit Kindern zu tun hat, dass man sich da ziemlich schnell wiederfindet und keine Ahnung, halt von so, wenn sie sich dreckig machen oder tödlich laut sind oder furchtbares Spielzeug irgendwie benutzen. Also es ist wirklich für einen Lacher gut.
Sehr schön. Ich glaube, dass wir sie tatsächlich schon mal bei Blogger Private hatten. Das werden wir aber noch mal recherchieren. Wir gucken auf jeden Fall noch mal nach. Dann die letzte und vielleicht für mich die wichtigste Frage. Welche Frage haben wir vergessen, dir zu stellen?
Welche Frage habt ihr vergessen?
Keine wäre auch eine Antwort. Keine wäre auch eine Antwort.
Ja, ich glaube, ihr habt alles abgedeckt.
Das heißt, wieder Interview. Ein perfektes Interview bei Blogger Privat. Euch empfehle ich auf jeden Fall, schaut mal rein bei graslutscher.de, egal ob ihr jetzt vegan lebt oder nicht. Ich glaube, Denkansätze sind da für jeden dabei. Oder ihr lasst euch eben einfach von Jans netter Schreibe unterhalten. Den Link findet ihr dazu nochmal bei uns im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Und dir, Jan, danke fürs Interview und guten Appetit.
Ja, euch auch danke.
Ciao. Danke, ciao.
Was sind denn Sie von der Person?
Sie sind doch nicht allein.
Lulu und die Einhornfarm, was sind Sie denn für eine Person? Kurz und dreckig, einfach mal alles rausgeschrien und dafür braucht man dann auch nur eine Minute 28. Puh, muss man sich aber trotzdem ein bisschen von erholen. Ein bisschen könnte euch das Personal von Lulu und die Einhornfarm bekannt vorkommen, denn das ist so ein bisschen, sagen wir mal, das Nebennachfolgeprojekt von den toten Crackhuren im Kofferraum. Und morgen gibt's dann Lulu und die Einhornfarm ein bisschen ausführlicher als diese 1:30. Sie sind nämlich zu Gast bei Unzeit. Das ist unsere Sendung für Bands ohne Plattenvertrag. Und da gibt's dann morgen ordentlich Live-Musik hier mit vollem Besteck. Und ich bin mal gespannt, wie viel die von unserem Studio stehen lassen. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, dann solltet ihr morgen von 18 bis 20 Uhr wieder einschalten hier bei Fritz. Da läuft Unzeit von und mit Christoph Schrag. Und Trackback, das ist die Sendung, die ihr jetzt hört von und mit mir, Jonte Weiland. Die neigt sich jetzt dem Ende zu. 2 Stunden liegen hinter uns. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch allen fürs Zuhören. Und zum Abschluss gibt's noch eine letzte Netzmusik. Populus mit Brasilia, also passend zur WM. Ich bin jetzt erstmal eine Weile raus. Ich heirate nächste Woche die tollste Frau der Welt. Dann wird erstmal geflittert. Theresa Sickert, die wird euch aber hier an dieser Stelle mit den Themen aus dem Netz versorgen. Ich bin dann, ich glaube, in 4 Wochen wieder da. Macht bis dahin keinen Blödsinn. Geht morgen wählen und passt auf euch auf. Ich bin raus. Ciao.
Fritz.
Und das hört man.